Unser Darm gilt als Zentrum der Gesundheit. Er beeinflusst nicht nur die Verdauung, sondern auch unser Immunsystem, den Energiehaushalt und sogar unsere Stimmung. Doch wie können wir ihn mit einfachen Mitteln im Alltag unterstützen? Fermentation heißt da das Zauberwort, Alex.
Ja, und ich glaube, allein der Begriff Fermentation ist ja für viele schon ein komplettes Zauberwort. Denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, was sich denn da verbirgt. Auch mit diesen Begriffen Probiotika, Präbiotika, was hat das mit meinem Darm überhaupt zu tun? Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das Thema mal genau anschauen, dass ihr da ein bisschen Licht ins Dunkel bekommt, was dieses Zauberwort Fermentation für euren Darm Tolles bringen kann.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht um die Fermentation für eine tolle und gesunde Darmflora. Das liest sich so schön weg im Titel. Aber ganz zu Beginn müssen wir natürlich mal klären, Alex, was bedeutet das überhaupt? Also für alle, die da vielleicht noch nicht so im Thema sind, was ist Fermentation?
Ja, stellen wir uns das mal ganz einfach vor. Fermentation ist eigentlich erstmal ein ganz natürlicher Prozess, bei dem winzige Mikroben in deinen Lebensmitteln, also Bakterien oder Hefen, Zucker und Stärke abbauen können und daraus zum Beispiel dann Säure entsteht, Gase oder andere nützliche Stoffe. Also einfaches Beispiel, du hättest den klassischen Weißkohl und würdest daraus Sauerkraut machen. Deshalb heißt das ja auch einfach nur so. Das heißt, das Essen wird dadurch so ein bisschen auch zum einen haltbarer, bekömmlicher, bisschen geschmackvoller und halt diese lebenden Mikroben können später deinem Darm dabei helfen. Und das ist eigentlich erstmal so der ganz einfache, nicht zu komplizierte wissenschaftliche Erklärungsansatz, dass man überhaupt mal weiß, was eine Fermentation bedeutet.
Das Thema Darmgesundheit ist ja ein Thema, was wirklich ja durchweg immer wieder besprochen wird, sei es irgendwie in den Medien, sei es auf Social Media. Und ich glaube, das war so ein Thema, was früher gar nicht so präsent war in der Ernährung und ja, was die Ernährung eben auch für einen Einfluss auf den Darm unmittelbar nehmen kann. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum spielt denn die Darmflora überhaupt so eine zentrale Rolle, wenn es um unsere Gesundheit geht? Man liest ja mal immer so Schlagzeilen wie, der Darm ist das zweite Gehirn. Zum Beispiel.
Ja, also Thorsten, ich glaube, mittlerweile hast du ja schon so oft das Thema Darmflora gehört in unserem Podcast, da muss ja irgendwas drin sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, was das überhaupt für einen riesen Einflussfaktor ist. Und genauso wie du es gerade eben erwähnt hast, Thorsten, früher dachte man wirklich nur, ja, das ist halt der Ort der Verdauung, da passiert halt ein bisschen was, da sind auch irgendwelche Formen von Kulturen drin enthalten, aber naja. Wird schon alles nicht so wichtig sein, muss man böse runterzubrechen. Mittlerweile weiß man aber, dass die Darmflora, die umfasst ja Billionen, also wirklich Billionen von Bakterien, Pilzen, Mikroorganismen. Und zum einen ist es mit einer der zentralsten Orte für unser Immunsystem. Also ungefähr 70% von unserem Immunsystem, Thorsten, sitzen in unserem Darm. Denn das Mikrobiom trainiert quasi unsere Immunzellen. Das ist super spannend, was quasi Freund und Feind ist. Das heißt, Studien zeigen auch, dass ein super Darmflora, gerade wenn die sehr divers aufgestellt ist und aus vielen einzelnen Bestandteilen besteht, das Risiko für Allergien, Autoimmunkrankheiten, Entzündungen also extremst senken kann. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Deshalb ist das so super wichtig. Und man weiß halt auch mittlerweile, wenn das ein ganz tolles Mikrobiom ist, in Bezug auf sehr divers, also ganz viele unterschiedliche Anteile enthält, dass das extrem viel zu tun hat mit Übergewicht, Insulinresistenz, Diabetes Typ 2. Also du siehst schon, Thorsten, das ist ein riesengroßes Feld.
Mhm. Was passiert denn im Körper, wenn wir regelmäßig diese fermentierte Lebensmittel essen? Also jetzt um ein paar Beispiele auch zu nennen, die ja jeder kennt. Das ist ja zum Beispiel Joghurt, Kefir, Käse. Sauerkraut gehört natürlich auch dazu. Also das sind ja vielleicht zum Teil auch Sachen, die wir nicht so regelmäßig essen. Aber wie wirkt sich das denn unmittelbar im Körper aus?
Ja, Thorsten, genau das ist es. Es wird leider viel zu unregelmäßig gegessen. Weil gerade der asiatische Raum hat ja da extrem viel, ja, mehr Produkte, wenn man jetzt an Kimchi denkt, Kombucha, Miso, also ganz viele Sachen, die bei uns ja leider so sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und das, was der entscheidendste Aspekt ist, und das ist ja letztendlich mit der wichtigste, fermentierte Lebensmittel sorgen dafür, dass wir eine gesunde Darmflora aufbauen. Das heißt, die liefern nämlich probiotische Bakterien. Da gibt es tausend von unterschiedlichen Stämmen, wie die alle heißen, ist nicht so entscheidend. Aber diese siedeln sich halt im Darm einmal kurzfristig an, also können vorübergehend das Gleichgewicht im Darm verbessern, hin zu diesem besseren Milieu. Und Durch ihre Stoffwechselprodukte fördern sie das Wachstum von nützlichen Darmbewohnern. Und da ist nämlich ein Aspekt ganz entscheidend. Denn es gibt so kurzkettige Fettsäuren. Ich will jetzt nicht das Ganze zu kompliziert machen, aber ihr könnt euch das quasi so vorstellen, dass euer Mikrobiom Ballaststoffe identifiziert. Dann nimmt das die, baut die ab. Die kann ja unser Körper allein nicht so wirklich gut verdauen. Aber dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren und die sind die Gamechanger, weil die sorgen nämlich dafür, die Darmzellen mit Energie zu versorgen, die fördern die Schleimhautbarriere, die wirken entzündungshemmend. Also dadurch passiert extrem viel und erst dadurch, dass wir das haben, können wir unserem Darm wirklich etwas Gutes tun, weil wir müssen quasi diese guten Bakterienkulturen im Darm unterstützen und das haben wir halt erst durch sehr viele Ballaststoffe, aber halt auch durch ganz viele fermentierte Lebensmittel.
Mhm. Da müssen wir natürlich mal auf die Unterschiede gucken. Also ich kann diese fermentierten Lebensmittel natürlich kaufen und mache mir das sehr bequem. Ich kann die natürlich auch zu Hause im besten Fall selber machen, so wie ich zu Hause auch frisch koche. Also nehmen wir mal vielleicht auch das Sauerkraut so zum Beispiel. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Lebensmittel selber zu fermentieren. Was würdest du sagen, ist der entscheidende Unterschied zwischen den gekauften und den fleißig selbstgemachten?
Thorsten, hast du denn irgendwas Fermentiertes zu Hause, was ihr gekauft habt?
Naja, ich überlege jetzt mal gerade, also was gibt's da so? Rote Beete, Gurken, Möhren?
Dann habt ihr zum Beispiel Sauerkraut, das wäre jetzt so ein Klassiker. Das haben ja viele zu Hause.
Ja, das haben wir, aber wir holen tatsächlich, wenn wir Sauerkraut machen, holen wir frisches Sauerkraut und bereiten das auch selber zu. Also es gibt nicht das Ding aus der Dose bei uns.
Stark. Aus einem bestimmten Grund, geschmacklich oder habt ihr euch damit gesundheitlich schon auseinandergesetzt?
Also geschmacklich auf jeden Fall und man muss ja dazu sagen, also es gibt ja auch ein Produkt, was in der Dose ist, was schon sehr lecker schmeckt, aber wenn man mal guckt, wie viel Zucker letztendlich auch wieder da drin verarbeitet ist, dann sagen wir lieber, nö, muss nicht sein, also selbstgemacht schmeckt eh besser, dann verzichten wir auch zeitgleich noch auf den vielen Zucker, der eigentlich überhaupt nicht sein muss.
Ja, Zucker ist ein ganz wichtiger Aspekt und gleich kommen noch zwei, drei Aspekte, die noch unglaublich viel wichtiger sind sozusagen. Denn du kannst jetzt natürlich Sachen selber fermentieren. Da kommen wir später noch zu, das erkläre ich euch nochmal, wie das ungefähr funktioniert. Dadurch hast du natürlich, wenn du etwas Selbstfermentiertes herstellst, eine unglaublich hohe Zahl an lebenden Bakterien. Das ist der Wahnsinn. Das hängt natürlich davon ab, wie lange du das fermentierst und von der Art und den Zutaten. Aber das erstmal vorab. Dann ist das Ganze natürlich super, wenn du es selber hergestellt hast, weil es frei ist von Konservierungsstoffen, Zucker, irgendwelchen Aromen. All diese Sachen hast du natürlich außen vor. Allerdings muss man natürlich auch sagen, durch den Herstellungsprozess, der dauert dann ja auch ein paar Tage oder Wochen, hat das natürlich auch ein paar hygienische Risiken. Also wenn du es nicht ordentlich machst und nicht da nicht sauber gearbeitet wird, ja, muss man darauf halt auch wirklich achten, dass man da sich nichts Falsches ranzüchtet, um es mal nett auszudrücken. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem gekauften Part, Thorsten. Und du hast gerade eben einmal den Zucker erwähnt, aber vielleicht sagt er ja auch, dass, ja, erstmal dieser Oberbegriff pasteurisieren etwas. Kannst du damit etwas anfangen bei fermentierten Produkten?
Boah, das hängt, glaube ich, mit der Milch zusammen, unter anderem mit Milchprodukten.
Genau, von der Milch kennt man das ja. Da macht man das ja extra, weil man sagt, ey, wir wollen lieber ein paar Kulturen abtöten. Das könnte ja schlecht sein für den Menschen. Deshalb lieber einmal kurz erhitzt. Und das ist ja auch wirklich eine gute Idee, weil man nicht so unbedingt weiß, hey, was ist denn da alles drin? Milch im Rohzustand ist ein zweischneidiges Schwert, können wir eigentlich schon eine extra Podcast-Folge zu machen, was das Thema angeht. Aber, und das ist das riesengroße Problem, wenn ich ein fermentiertes Produkt kaufe, wird das leider ganz oft pasteurisiert. Und dieser Pasteurisationsprozess sorgt halt für eine riesengroße Sache. Es tötet alles ab, was vorher gut war. Und das ist leider das riesengroße Problem. Das heißt, wenn jemand jetzt den super tollen Sauerkraut, was auch immer verkauft, egal in welcher Art und Weise, hast du das Riesenproblem. Sobald es pasteurisiert ist, hast du fast alles abgetötet, was da drin war. Dann wird es noch ein bisschen stabilisiert mit von dem dir gerade eben schon angesprochenen Zucker oder Essig oder Konservierungsmitteln. Die verändern einfach den pH-Wert, dann ist das natürlich super lange haltbar. Aber du hast eigentlich alles abgetötet. Und ich habe dazu mal eine ganz spannende Studie rausgesucht. Da hat man es nämlich einfach mal geguckt. Die eine Gruppe hat wirklich frisches Sauerkraut verzehrt. Und die andere pasteurisiert es über 6 Wochen. Und in der pasteurisierten Gruppe hat sich nichts verbessert. Wirklich nichts. Und bei der anderen Gruppe, die das im Rohzustand eingekauft hat, hat sich die Darmflora extrem divers neu aufgestellt. Reizdarmsymptome sind zurückgegangen. Also es macht einen riesen Unterschied. Und wenn ihr es kauft, bitte jetzt schon mal als wichtigsten Tipp vorab, Achtet drauf, wenn ihr es umdreht, dass das nicht pasteurisiert wurde.
Okay. Und ich hatte mich mal so ein bisschen eingelesen auch. Und im Grunde ist es ja auch total einfach, selbst zu fermentieren. Im Grunde braucht man ja nicht viel mehr als Glas, Salz, Wasser, Gemüse und ein bisschen Zeit, hast du ja auch mal gesagt in einer Folge. Und was ja dann spannend ist, wenn wir es halt selber machen, dann bleiben ja diese Probiotika ganz gut erhalten da drin. Wenn wir jetzt mal hier auf unsere Liste schauen, ich hatte mir gerade notiert, Kimchi, Sauerkraut, Joghurt. Das sind ja wirklich so Sachen, die sich da total anbieten. Was würdest du sagen, welche Fermente liefern da die größte Vielfalt an diesen probiotischen Kulturen, die ja gerade für den Darm so extrem wichtig sind?
Ja, wenn man das jetzt untereinander vergleichen würde, könnte ich jetzt natürlich erstmal rein von der Anzahl her argumentieren und würde sagen, okay, Kimchi hat locker über 200 verschiedene von diesen Bakterienstämmen, von diesen Kulturen. Dann hat Sauerkraut vielleicht noch 30, 40 und Joghurt 2 bis 3. So, da würde man jetzt natürlich sagen, Kimchi ist das Allerbeste. Natürlich, wie kommt es überhaupt auf diese Art? Wenn man sich überlegt, was Kimchi ist, nur die, die es nicht wissen, ist ja so ein Ferment, ist halt, kommt halt eher aus dem koreanischen Bereich, wo zum Beispiel Chinakohl mit drin ist, Rettich, Knoblauch, Ingwer, manchmal noch Gewürze. Also logisch entsteht aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Lebensmitteln schon eine viel höhere Vielfalt. Aber, und das ist mir jetzt eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt quasi keine ich bin besser als du Bakterienkulturen. Das heißt, auch die, nur die 4, 5 aus dem Joghurt sind extrem gut, weil es halt andere sind. Und das ist halt ganz wichtig zu wissen, wenn das nämlich auf einer anderen Basis stattfindet, ob es nun das Sauerkraut ist, ob es der Joghurt ist, wenn das eine andere Ausgangsbasis hat, können diese 4, 5, zum Beispiel aus dem Joghurt die Probiotika, kennen vielleicht einige so Acidophilus-Kulturen, wenn sie mal ein bisschen häufiger Werbung gucken, gibt es so viele Joghurts, die damit angereichert werden, dann sind die auch extrem gut. Deshalb würde ich gar nicht sagen, Leute, esst nur den Kimchi oder esst nur das Sauerkraut, sondern die Variation macht es dort, weil alle Kulturen dafür sorgen, dass ich am Ende eine super Diversität habe in meinem Mikrobiom. Und das sollte man eigentlich mitnehmen. Es gibt nicht die eine Sache, bloß weil es 200 Kulturen hat, ist es nicht 100-mal besser sozusagen als die andere Variante.
Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, da hatten wir mal darüber gesprochen, wenn man zu viel probiotische Mikroorganismen mit seiner Nahrung aufnimmt, dann kann es ja unter Umständen auch Probleme geben, Blähungen beispielsweise, Völlegefühl, vielleicht sogar auch Durchfall. Wenn man jetzt wirklich sehr auf diese fermentierten Lebensmittel setzt, stellt sich mir gerade die Frage, wie schnell kann ich denn davon auch zu viel futtern, dass im Grunde der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgeht.
Ja, also man muss wirklich festhalten, bei gesunden Menschen ist ein Verzehr, der über das Normalmaß hinausgeht oder wirklich schädlich ist, eigentlich nicht machbar. Das schaffst du gar nicht. Also wenn du es in normalen Mengen konsumierst, brauchst du darüber eigentlich keine Gedanken machen. Du hast es gerade eben schon erwähnt, also was Blähung, Völlegefühl, Durchfall angeht, die entstehen natürlich schon oder können entstehen, wenn plötzlich auf einmal viele von diesen Mikroben und Ballaststoffen auf den Darm treffen. Und gerade wenn du, ich sag's mal blöd gesagt, wenn du Einsteiger bist, also wenn dein Körper ganz, ganz wenig davon kennt und dann auf einmal das alles verarbeiten muss und ja vielleicht auch dein Darm noch nicht so gut ist, dass er es gut verarbeiten kann, der muss ja erstmal lernen, wie er damit umgeht und sich erstmal eine gute Darmflora aufbauen, dann kann das der Fall sein. Und Thorsten, du kennst ja vielleicht noch so das Thema Histamin, ne? So von Alkohol und gereiften Käse, oder?
Genau. Also Histamin, das ist ja auch bei vielen Menschen, die beispielsweise, ich hatte das mal, dass ich gemerkt habe, wenn ich mein Bierchen trinke im Sommer, irgendwie bekommt mir das nicht so gut. Und da hatte ich auch mal drauf getippt, naja, vielleicht ist es das Histamin, was mir da ein bisschen Probleme bereitet.
Ja, genau. Und bei manchen von diesen Fermenten kann das halt zum Beispiel sein, so gereifter Käse wäre das ja auch, könnte aber auch bei Sauerkraut sein, Kombucha oder ähnlichen, die enthalten halt viele von diesen Aminen. Und Histamin kann natürlich dann bei empfindlichen Personen, zum Beispiel Kopfschmerzen, Hautrötung, diese Pusteln, die man oft so im Brustbereich hat oder ähnliches, Unwohlsein auslösen. Aber ansonsten schaffst du es eigentlich kaum. Wer da wirklich ein bisschen aufpassen muss, da sollte man ein bisschen auf achten, Menschen mit einer schweren Immunschwäche, also zum Beispiel nach Organtransplantation oder ähnliches, da sollte man ein bisschen auf aufpassen, weil es da schon so Einzelfälle gab, wo das ein bisschen problematisch war. Aber ich sag mal so, der Otto Normalo, wenn man sich da langsam rantastet und nicht gleich die 3 Gläser Sauerkraut wegfuttert, ist das kein großartiges Problem.
Ich habe mal diverse Insta-Feeds durchgescrollt, TikTok unter anderem, und habe mal zu diesem Thema so ein bisschen geschaut, was wird da so gepostet, was machen die Leute so, die da sehr gesundheitsbewusst unterwegs sind. Unter anderem habe ich gesehen, da hat eine Influencerin einen fermentierten Smoothie-Booster angerührt oder gemixt, und jemand anders hatte so klassische Probiotika-Kapseln. Also im Endeffekt Endeffekt wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel oder mit der gleichen Intention. Was von den beiden Dingern würdest du sagen, ist denn besser?
Beides hat seine Daseinsberechtigung, finde ich. Natürlich ist es cool, wenn du jetzt selber den Smoothie da herstellst. Das ist natürlich auch toll, weil es einmal eine breite Palette an Bakterienarten hat, die während der Fermentation natürlich dann entstehen. Dann hast du natürlich oft parallel logischerweise Ballaststoffe mit drin, Polyphenole. Du hast einfach so eine Art von synergistischer Wirkung. Das ist halt wirklich cool daran. Aber das musst du natürlich im Kühlschrank lagern, hast einen Aufwand, ist nur begrenzt haltbar. Also du hast einfach viel zu tun damit. Und Probiotika-Kapseln, der Vorteil davon ist natürlich, es enthält ganz gewisse Stämme. Also an bestimmten Lactobacillen, Bifidobakterien oder ähnlichem. Und der Vorteil ist davon natürlich, du kannst es sehr, sehr gut dosieren. Sie sind magensaftresistent. Das heißt, die Bakterien kommen halt auch wirklich gezielt im Darm an. Und was natürlich der Vorteil ist, wenn du jetzt bestimmte Probleme hast. Also bestes Beispiel, neulich ein Klient von mir, der längere Zeit Antibiotika nehmen musste, kann man dann sagen, okay, nimm bitte genau diesen und diesen Bakterienstamm. Da habe ich ihm gesagt, du, kauf dir mal die und die Kapseln, nimm die mal regelmäßig ein die nächsten paar Wochen, um deinen Magen-Darm-Mikrobiom halt wieder aufzubauen. Ne? Deshalb kann man nicht unbedingt sagen, das hat da nichts zu suchen. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ich finde deshalb, derjenige, der jetzt, klingt jetzt böse, nicht die Zeit hat oder ein bisschen zu faul ist, finde ich gar nicht so schlimm, wenn er dann auf die andere Alternative mal zurückgreifen würde, wenn er zum Beispiel längere Zeit mal Medikamente genommen hat oder ähnliches.
Jetzt sind wir vor ein paar Minuten mal drauf eingegangen, auf die Unterschiede zu gekauften fermentierten Produkten und den selbstgemachten. So grundsätzlich, es dreht sich ja alles immer um die Nährstoffe oder wir versuchen ja auch immer Tipps zu geben, gerade auch beim Kochen, dass man es so macht oder auch beim Salat zubereiten, beim Anbraten mit Ölen, pipapo, dass möglichst viele Nährstoffe in der Nahrung erhalten bleiben. Wie sieht es denn grundsätzlich beim Fermentieren aus? Also welche Nährstoffe bleiben dann tatsächlich auch erhalten, wenn ich es fermentiere?
Ja, ich glaube, das, was wichtig ist zu verstehen, eine Fermentation ist quasi keine Art von Nährstofferhaltungsprozess. Komisches Wort, was ich mir gerade ausgedacht habe, aber ich nenne es jetzt mal so. Sondern es ist eher eine Form von biochemischen Umbau eines Lebensmittels. Das heißt, einige Stoffe werden besser verfügbar, andere weniger. Und das, was halt wirklich erhalten bleibt oder vielleicht sogar noch verbessert wird, sind zum Beispiel die ganzen B-Vitamine, die dann dort enthalten sind, weil bestimmte Bakterien die besser synthetisieren. K2, ganz viele Mineralien, also Calcium, Magnesium, Zink, die Bioverfügbarkeit davon steigt extrem. Viele Aminosäuren, Proteine, ne, gerade fermentierte Sojaprodukte, du weißt, ich mag kein Soja, fermentiert finde ich es aber gut, so wie Tempeh oder ähnliches, enthalten dadurch mehr freie Aminosäuren. Also du kannst schon dafür sorgen und ich finde, man kann auch pauschal sagen, Fermentation macht erstmal jedes Lebensmittel garantiert besser.
Und Gegenfrage, welche Nährstoffe gehen definitiv verloren?
Ja, es gehen auch ein paar verloren. Natürlich gibt es immer ein paar, ja, ich sage immer so böse, die Diven, die es gibt in unseren Vitaminen. Zum Beispiel viele Geschichten, sowas wie Vitamin C, ist halt extrem sauerstoffempfindlich. Das sinkt halt ab während der Fermentation. Generell wasserlösliche Vitamine werden halt ganz stark verbraucht. Also hitzeempfindliche, wenn es pasteurisiert wird, aber dann solltet ihr es ja eh nicht kaufen. Aber so ein paar B-Vitamine oder Vitamin C an sich, die können halt schon mal über den Jordan gehen, die können verloren gehen. Aber ansonsten würde ich schon sagen, jede Form von Fermentation macht ein Lebensmittel reicher, dann nehme ich lieber die positiven Mehraspekte als die paar Sachen, die dann verloren gehen am Ende.
Also der Darm und die Darmgesundheit rücken zum Glück immer mehr in den Fokus ernährungsbewusster Menschen und hoffentlich auch in den Fokus der Menschen, die zumindest planen, in absehbarer Zeit sich mal bewusster zu ernähren. In Hinblick auf die tolle Fermentation, die ja wirklich total viele Vorteile mit sich bringt, wie schnell kann man denn mit spürbaren Effekten rechnen? Also auf die Verdauung, Immunsystem, das allgemeine Wohlbefinden, weil wir haben gesagt, auch die Stimmung ist ja sogar dadurch beeinflusst, wie sich unser Darm fühlt.
Ja, ganz spannendes Thema. Du hast schon extrem schnell einen positiven Effekt. Ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen, weil die jetzt denken, ach Gott, wie lange dauert denn das, bis es in meinem Darm ankommt, bis sich das verbessert hat. Man weiß schon durch Studien, dass Probanden, das hat man in mehreren Studien schon nachgewiesen, wenn die nur 7 bis 10 Tage regelmäßig etwas Fermentiertes gegessen haben, haben sich signifikant Blähungen, Verstopfung, Unwohlsein, Reizdarm verbessert. Also du kannst wirklich schon, ich sag mal, eine Woche täglich 1-2 Löffel Sauerkraut, dein Darm wird es dir schon danken. Du kannst schon einen positiven Effekt spüren. Ist jetzt nicht von mir bloß, weil ich das anpreisen möchte, sondern das sieht man wirklich signifikant. Wenn du es mittelfristig hast, ich sag mal so 5, 6, 7, 8 Wochen, merkst du schon, wie sich dein Mikrobiom kontinuierlich zum Positiven hin verbessert. Das hat man auch gesehen, dass so nach 2 bis 3 Wochen sich das Mikrobiom extrem verbessert hat. Und dann musst du natürlich daran arbeiten, langfristig das Ganze zu halten. Und für diese klassischen Krankheiten, Thorsten, die ja leider immer mehr in den Fokus rücken, sowas wie zum Beispiel der Blutzucker, der Blutdruck, Cholesterinspiegel, denn auch dafür ist ja unser Darm extrem mit ein beeinflussendes Element, weiß man, dass so nach circa 3 bis 4 Monaten bezüglich dieser etwas, ich sag's mal, größeren, wichtigeren Erkrankungen schon die positiven Effekte zu erzielen sind. Aber das ist halt wichtig, das muss man dann auch wirklich aufrechterhalten, denn sonst, wenn ich dann wieder anfange, nur Mist zu essen, dann pendelt sich auch leider mein Darmmikrobiom wieder nach unten ab. Also Leute, die sagen, ich mache nur mal eben so eine Kur und danach mache ich nichts mehr. Sorry Leute, das ist leider etwas, was man regelmäßig machen muss.
Okay, also bei allen Lobeshymnen auf die fermentierten Lebensmittel müssen wir natürlich auch sagen, Obacht bei einigen Personengruppen. Du hast vorhin gesagt auf meine Frage, wie das mit zu viel an Probiotika aussieht, dass es für einen gesunden Menschen kein Problem ist. Aber es gibt natürlich auch Personengruppen, Alex, die na, zumindest so ein bisschen aufpassen müssen. Welche Gruppen sind das? Also alle, die jetzt zuhören, denken, boah, super, ich mach das mal, aber da muss man ja auch immer ein bisschen warnen, zumindest an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ist zumindest wichtig, dass man weiß, okay, wie viel kann ich mir davon zutrauen oder passe ich vielleicht in eine dieser Gruppen und muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Also Thema Histaminintoleranz hatten wir gerade eben schon mal angeschnitten, weil diese fermentierten Produkte diese biogenen Amine enthalten, wie Histamin, Tyramin und so weiter. Das heißt, was so Kopfschmerzen angeht, Hautrötungen, Herzrasen, Verdauungsbeschwerden, das kann halt mal durch histaminreiche Lebensmittel entstehen. Kennen aber die meisten schon durch auch andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Käse, Wein, also eher so die klassischen Lebensmittel, die man ja vielleicht schon kennt. Dann würde ich aufpassen, ist aber immer so bei Ernährungsumstellungen, bei Reizdarmsyndrom. Gerade so was Blähungen, was Durchfälle angeht, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Und wirklich bei Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem. Das heißt, nach Organtransplantationen, bei einer Chemotherapie oder ähnliches, hat man halt auch schon gesehen, dass Infektionen durch so kontaminierte Fermente entstehen können. Ist jetzt ein bisschen, ne, die ganz tiefe, böse Schublade, die ich da jetzt gerade auspacke, aber wir wollen es ja zumindest mal angerissen haben. Und wo man halt auch ein bisschen auf achten sollte, gerade bei Personen mit Bluthochdruck. Denn da weiß man, dass viele von diesen Fermenten, je nachdem wie die hergestellt werden, oft extrem salzreich sind. Also die Sojasoßen, Kimchi, Sauerkraut. Da muss man halt dann schon so ein bisschen auf achten, wenn man etwas einkauft, worauf man da achtet, dass man dann auch wirklich weiß, ja okay, ich sollte jetzt nicht auf eine zu hohe Salzmenge am Tag kommen.
Jetzt kann es natürlich sein, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, super Thema, ich möchte das auch, ich möchte auch mit Fermentieren anfangen. Was wäre denn dein Tipp, wie man überhaupt am besten damit startet? Also nicht, dass man jetzt hingeht und direkt den Kopf in 2 Kilo Sauerkraut steckt und da mal ordentlich zulangt, sondern wahrscheinlich geht es ja darum, sich selbst und vor allen Dingen auch seinen Darm so langsam dran zu gewöhnen, oder?
Ja, also ich bin ja ein Freund von einem ja größeren Spektrum, ne? Wie ich es ja vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, ich finde es halt super, wenn man es schafft, nicht nur auf ein Lebensmittel zu greifen, weil man jetzt gesagt hat, oh, der Alex hat heute im Podcast was von Kimchi erzählt, jetzt kaufe ich das und esse das jeden Tag. Sondern nö, wenn man zum Beispiel sagen würde, ich kaufe mir jetzt so ein Glas naturbelassene, nicht pasteurisiertes Sauerkraut, ein Naturjoghurt ohne Zuckerzusatz vielleicht und würde jeden Tag davon etwas in meinen Alltag einbauen. Also zum Beispiel morgens die 2-3 Esslöffel Naturjoghurt mit ein paar Beeren, mittags vielleicht einen Löffel Sauerkraut als Beilage, abends vielleicht ein Glas Kombucha trinken. Also einfach das so über ein paar Elemente in den Tag integrieren, um dann eine große Variation mit reinzubringen. Dann finde ich das wirklich richtig gut. Natürlich könnt ihr auch anfangen, euch den Spaß selber herzustellen. Das finde ich natürlich auch richtig cool. Damit will ich euch jetzt aber nicht voll labern, wie kompliziert das ist, weil es ist gar nicht so super kompliziert. Aber ich habe dafür mal eine kleine Anleitung erstellt. Und wer Lust hat, kann sich die gerne von uns holen. Also wer Spaß hat, kann uns gerne bei Instagram anschreiben bezüglich der Anleitung einer Fermentation. Dann habe ich da mal eine genaue Anleitung, so eine DIN A4-Seite. Thorsten hat es vorhin schon erwähnt, es ist gar nicht so kompliziert, wie man das machen kann, wenn man sich selber fermentierte Lebensmittel herstellen möchte.
Also es gibt viele, viele Vorteile, die fermentierten Lebensmittel so mit sich bringen. Gerade jetzt im Hinblick auf den bevorstehenden Herbst, die etwas kühlere Jahreszeit, natürlich die Immunsystemstärkung. Und damit ihr so die besten Tipps jetzt mal für euch im Hinterkopf ablegen könnt und vielleicht das eine oder andere sogar selbst zu Hause ausprobiert, hat Alex noch unsere 5 Tipps.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Klein anfangen und dann langsam steigern. Das heißt, starte gerne erstmal mit so 2-3 Esslöffeln von fermentiertem Gemüse am Tag oder etwas Naturjoghurt, so kann sich der Darm einfach langsam an diese neuen Bakterien gewöhnen und diese unangenehmen Geschichten wie Reizdarmprobleme oder Blähungen bleiben zum Glück aus. Tipp Nummer 2, Vielfalt. Ist ein ganz entscheidender Vorteil, wenn ich zum Beispiel den Joghurt, den Kefir, Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, was auch immer, in meinen Alltag integriere, weil ich dadurch ganz viele verschiedene probiotische Stämme habe und das steigert extrem die Diversität von unserer Darmflora. Tipp Nummer 3. Wenn ihr einkaufen geht, bitte auf roh achten und nicht pasteurisiert kaufen. Das heißt, nur lebendige Fermente enthalten aktive Kulturen. Ganz wichtig. Das heißt, auf dem Etikett sollte etwas stehen wie nicht pasteurisiert oder mit lebenden Kulturen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 4. Fermente mit Präbiotika kombinieren. Das wäre nämlich natürlich der Goldstandard. Das heißt, Probiotika brauchen ja auch Futter. Heißt, Ballaststoffe aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn, zum Beispiel der Joghurt mit ein paar Haferflocken, ein paar Beeren. Das wäre so die perfekte Symbiose für Pro- und Präbiotika, dass ihr den ganzen Tag darüber auch versorgt seid. Und Tipp Nummer 5. Selbst fermentieren ist super einfach. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne. Ich schicke euch dazu eine kleine Anleitung rüber. Das sind so 5-6 Arbeitsschritte. Und dann habt ihr ein perfektes fermentiertes Produkt, von dem ihr dann wochenlang zu Hause essen könnt und tut eurem Darm garantiert etwas Gutes.
Ja, das ist der Rundum-Service, wie immer hier am Podcast Gesund gefragt. Also besucht uns gerne bei Instagram, Podcast Gesund gefragt. Ganz wichtig, folgt uns da und schreibt uns da. Denn so gelangt eure Nachricht direkt dahin, wo sie hingehört. Und dann kann Alex euch auch eure Fragen beantworten oder euch besagte Liste zuschicken. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt schön gesund und bis zur nächsten Folge.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.